Triggerwarnung. In diesem Beitrag wird sexuelle Gewalt, Mord und Alkoholmissbrauch thematisiert. Wenn dich diese Themen belasten, hör dir diese Folge nicht an.
Es ist spät in der Nacht. Zwei Autos halten an einem Parkplatz an der B13 bei Eichstätt. Vier Männer steigen aus. Bei ihnen im Auto sitzt auch eine junge Frau. Sie wirkt etwas benommen und ihr Gesicht zeigt deutlich, dass sie geschlagen worden ist. Was dann passiert ist, das wissen wir nicht genau. Doch plötzlich läuft sie davon, hinein in den Wald, die steile Böschung hinauf und weit weg von dem Auto und den vier Männern. Sehr weit kommt sie aber nicht. Sie hört das Keuchen eines der Männer hinter sich. Sie schreit.
Aktenzeichen Altmühltal. Heute, die werden schon die Schuldigen sein.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Simon Mühlbacher.
Und ich bin Lea Burger. Hi. Und hier ist die nächste Folge von Aktenzeichen Altmühltal.
Bei uns geht's heute um einen Mordfall, der vor 35 Jahren in einer Eichstätter Kneipe seinen Anfang genommen hat. Wir haben dafür Gespräche geführt mit Journalisten, die damals dazu recherchiert haben, und dem damaligen leitenden Ermittler Dieter Wermuth. Außerdem haben wir uns auch bei Zeitungsartikeln von SZ, Donaukurier und Spiegel bedient.
Uns war dabei ganz wichtig, dass wir Täter und Opfer schützen, deswegen haben wir alle Namen anonymisiert. Es ist der 26. Mai 1987, 19 Uhr. An einem Parkplatz an der Bundesstraße 13 bei Eichstätt, da findet man eine weibliche Leiche in der Böschung. An einem steilen Hang liegt sie kopfüber nach unten, nackt bis auf ein weißes Hemd und eine schwarze Jacke. Die Polizei rückt sofort aus. Sie hoffen, dass es nur kein Mord ist.
Noch in der gleichen Nacht wird die Leiche obduziert. Und es stellt sich raus, es war tatsächlich Mord. Und die Todesursache ist Erdrosselung. Davor ist sie noch heftig geschlagen, gewürgt und vielleicht sogar vergewaltigt worden. Eine Mordwaffe findet die Polizei am Tatort aber nicht. Und Name und Herkunft der Toten bleiben lange unbekannt.
Wie liefen die Ermittlungen dann?
Das war tatsächlich sehr knifflig. Hauptkommissar Wermuth hat später mal gesagt, dass sie erstmal ins Blaue hinein ermitteln mussten, weil sie einfach keine Anhaltspunkte hatten.
Und warum hat es so lange gedauert, bis sie die Identität gefunden haben?
Das ist eine interessante Frage, weil es wäre tatsächlich schneller möglich gewesen. Schon am Abend des 25. Mai, also an dem Abend, bevor die Leiche in Eichstätt gefunden wurde, hat eine Mutter in Landshut ihre Tochter vermisst. Die ist damals nicht von einem Bekanntenbesuch aus Hamburg zurückgekommen. Der Plan war, dass die Tochter per Anhalter zurückfährt und sie ist aber dann nicht wieder pünktlich daheim gewesen. Am nächsten Tag ist die Mutter zur Polizei gegangen und wollte Vermisstenanzeige erstatten. Die Beamten haben sie aber abgewimmelt. So nach dem Motto, das Mädchen kommt schon wieder. Fast zwei Wochen lang ist sie nicht ernst genommen worden. Dann stellt sich raus, die Vermisste aus Landshut ist die Tote in Eichstätt. Und nach zwei Wochen hat die Tote in Eichstätt für die Polizei dann ein Gesicht bekommen.
Die Tote heißt Laura C. Sie war 18 Jahre alt und sie war tatsächlich erfahrene Anhalterin. Also sie war schon öfter so unterwegs. Die Menschen, die sie gekannt haben, die sagen, dass sie unbekümmert war, dass sie unternehmungslustig war. Ihr Traum, der war Restauratorin werden. Und sie war mit einem jungen Mann zusammen. Sie war schwanger und sie wollten tatsächlich dann auch noch heiraten.
Man könnte meinen, dass das den Fall wirklich nach vorne gebracht hat. Aber er bleibt trotzdem mysteriös. Vor allem war er unerwartet für viele. Warum genau im beschaulichen kleinen Eichstätt? Diesen Eindruck hatte auch Hans Holzheider. Er hat damals für die SZ aus dem Gerichtsprozess berichtet.
Mein Eichstätt ist ja nun wirklich eine tief schwarz-katholische Stadt. Und die Leute, oder jedenfalls war das der Eindruck, den ich hatte, jedenfalls nach außen relativ fromm. Und dass da in so einer kleinen Stadt, also am Rande, dass es da so ein Milieu gibt, in dem sowas passiert, das war schon auch eine Sache, die einen als außenstehenden Beobachter schon fasziniert hat.
Viele Eichstätter wollen nicht wahrhaben, dass der Täter aus ihrer Stadt sein könnte. Schnell macht der Vorwurf die Runde, es gäbe eine Mauer des Schweigens. Tatsache ist, es gibt tatsächlich kaum Hinweise. Wenn, dann sind es anonyme Hinweise, auch falsche Fährten. Immerhin meldet sich eine Eichstätterin. Sie habe in jener Nacht auf der anderen Seite des Altmühltals den Todesschrei des Opfers vernommen. Und eine vage Spur führt in die Gaststätte Bananas am Eichstätter Bahnhof. Das ist eine zwielichtige Kneipe, die früher ein Obsthandel war. Sie ist verrufen bei den Eichstättern wegen Glücksspiel, Drogenkonsum und auch der Misshandlung von Mädchen. Deswegen ist auch schnell bei den Ermittlern der Gedanke da, Laura C. könnte vor ihrem Tod dort gewesen sein. Vielleicht wurde sie auch dort misshandelt. Aber weder dem Wirt noch den Gästen ist etwas nachweisbar. Dabei gibt sich die Polizei große Mühe. Es wird sogar eine Rauschgift-Razzia inszeniert, die in Wahrheit nach Spuren zum Mordfall sucht. Und es wird sogar das Telefon des Wirts überwacht. Aber beides ist nicht erfolgreich.
Boah, das muss echt mega frustrierend sein.
Das glaube ich auch. Und der nächste Hinweis, der führt schon wieder ins Bananas. Ein Handwerksmeister wendet sich an die Polizei. Ein Lehrling sei mit Kratzspuren an Hals und Gesicht zur Arbeit erschienen. Und zwar genau am Tag des Leichenfundes. Der Lehrling kann sich aber rausreden. Er hätte sich mit einem Bekannten vor der Bierkneipe Bananas geprügelt. Das bestätigt sogar der Wirt. Die Polizei gibt aber noch nicht auf. Sie versuchen, den Wirt mürbe zu machen. Er kommt in Untersuchungshaft. Aber er streitet weiterhin alles ab. Dann schildert eine anonyme Anruferin die Tat. Das Problem ist aber, sie steht nicht als Zeugin zur Verfügung. Dann prahlt schließlich ein Gast aus den Bananas. Er sei dabei gewesen. Nüchtern streitet er es aber wieder ab. Mehrmals müssen die Ermittlungen eingestellt werden.
Und wie finden Sie den Täter dann noch?
5 Jahre nach der Tat kommt der entscheidende Hinweis. Im März 1992. Es meldet sich eine Bewährungshelferin aus Westfalen. Ein junger Mann aus Bayern habe mehrmals von einem Mord in Eichstätt erzählt. Er kann sich nicht mehr rausreden. Im Verhör gesteht er und nennt 3 Mittäter. Besonders ist, er nennt 20 verschiedene Versionen des Tathergangs. Aber er beschreibt immer die gleiche Tätergruppe.
Das waren nämlich 4 Männer. Der erste davon, das war Max F. Der ist früher schon kriminell geworden, hat sich aber immer mit so Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Und sein Tagespensum, 2 Flaschen Wodka und ein paar Weißbier dazu, das war für ihn normal.
Auch dabei war Franz H. Er war der Wirt von Bananas. Für seine Gäste war er so halb Kumpel, halb Respektsperson. Ein anderer Täter ist Georg R. Er ist eigentlich der klassische Mitläufer und hat zu jener Zeit praktisch im Bananas gewohnt.
Der 4. Täter, das war Alfred B. Der war zu dem Zeitpunkt noch unter 18, also minderjährig. Max F., das war für ihn so ein bisschen das Vorbild, also in der Art und Weise, wie er mit Frauen umgegangen ist.
Mit all den Erkenntnissen aus den Ermittlungen ergibt sich ein grobes Bild, wie die Tat abgelaufen sein könnte.
Es ist der 25. Mai 1987. Laura C. war zu Besuch bei einer Freundin in Hamburg. Sie möchte per Anhalter zurück nach Hause fahren. Sie fahren gemeinsam mit dem Bus zu einer Hamburger Autobahnraststätte. Um ca. 15 Uhr verabschieden die beiden sich. Der Plan ist, dass Laura C. per Anhalter bis nach Regensburg weiterfahren möchte. Von dort aus will sie ihr Freund abholen und gemeinsam bis nach Landshut fahren. Was ab dann passiert, das weiß man nicht so genau. Was man aber weiß, ist, dass gegen Mitternacht kommt Laura C. gemeinsam mit Max F. und Franz H. im fast leeren Bananas in Eichstätt an. Franz H. bringt noch einen Gast von dort nach Hause. Laura C. und Max F. setzen sich an einen Tisch. Alfred B., der sich gerade mal eben geprügelt hat, der kommt dazu. Georg R., der einzige Zeuge in dieser Szene, hat im Moment Thekendienst. Max F. und Alfred B., die beide betrunken sind, fangen an, Laura C. zu bedrängen und drohen ihr auch Gewalt an. Sie wehrt sich. Die beiden prügeln sie daraufhin halb bewusstlos. Georg R. hört sich dabei raus und spielt weiter Gläser. Sagt er zumindest. Franz F. kommt zurück. Er sieht die halbbewusstlose Laura C. auf dem Tisch liegen und entscheidet. Das Mädchen muss weg. Alfred B. und Max F. packen Laura C. und schleppen sie zum Auto. Sie kann keinen Widerstand mehr leisten. Georg R. schließt die Türe ab und kommt auch mit. Sie fahren zusammen mit 2 Autos in Richtung Ingolstadt. Sie halten am Parkplatz bei der Weinsteige, ca. 800 Meter vor Eichstätt. Warum sie da gehalten haben, das weiß man nicht. Was man aber weiß, ist, dass Laura C. am Parkplatz einen Fluchtversuch wagt. Sie rennt in den Wald hinein und den Abhang hoch. Max F. verfolgt sie. Minuten später hört man einen Schrei. Max F. kommt alleine zurück. Er sagt nur: Wir müssen verschwinden. Ich glaube, das Mädel ist tot.
Mehr als 6 Jahre nach der Tat, 13. Juli 1993. Es beginnt der Prozess vor dem Landgericht Ingolstadt. Als Dauer sind erstmal 18 Tage angesetzt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, gemeinschaftlicher Mord. Und zusätzlich für Max F. und Alfred B. Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Denn im Zuge der Ermittlungen sind die Polizisten außerdem auf 3 Frauen gestoßen, die von Max F. und Alfred B. zu sexuellen Handlungen gezwungen worden waren. Währenddessen findet der Prozess große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, sagt Hans Holzheider von der SZ.
Also da ist nicht das große Interesse jetzt, dass man im Einzelnen mitkriegt, was da an Beweisführung oder sonst wie vorgeht, sondern das ist richtig wie in der Boulevardpresse oder auch im Privatfernsehen. Da ist einfach, das ist ein gewisses Maß an Sensationsgeilheit, was da stattfindet. Da wird doch gescherzt und gelacht und man unterhält sich über diesen und jenen Angeklagten, was man von dem hält und von jenem hält. Also das ist manchmal ein bisschen verstörend, wenn man das so mitkriegt. Ja.
Trotz vieler Ungereimtheiten hatten die Richter aber keinen Zweifel daran, die Richtigen zu beschuldigen. Das hat sich auch gezeigt am ungewöhnlichen Umgang mit dem Sachverständigen. Ein psychiatrischer Sachverständiger verfolgt normalerweise den ganzen Prozess. Also er hört die ganze Beweisaufnahme mit, hört weitere Gutachten von Ermittlern an, stellt auch selber Fragen, wenn ihm noch was unklar ist. Deswegen wird er auch erst am Ende der Beweisaufnahme gehört. In diesem Fall war es aber anders. Ein psychiatrischer Sachverständiger, der ganz am Anfang dran gekommen ist. Er hat sein Gutachten vorgestellt und war damit entlassen. Er hat nicht mitbekommen, was dann eigentlich im Prozess gesagt wurde. Das hat damals aber auch keinen so richtig interessiert. Weil für das Gericht war das Motiv schon lange klar.
Natürlich, eine lebendige Laura C. wäre logischerweise zur Polizei gegangen und hätte sie angezeigt.
Es gibt aber Schwierigkeiten bei der Verurteilung. Denn alles hängt an einem Geständnis. Dem Geständnis von Georg R. Aber dahinter stehen viele Fragezeichen.
Ja, der hatte auch um die 20 Versionen von dieser Tat.
Genau, und die haben sich auch noch in wichtigen Details widersprochen. Mal ist der eine der Täter, mal der andere. Am 13. Verhandlungstag, also kurz vor Ende, tritt dann jedoch eine Überraschungszeugin auf. Eine junge Frau sagt aus, sie erinnert sich an eine Polizeirazzia in Bananas, etwa 4 Wochen nach dem Mord. Sie war damals auch vor Ort. Sobald die Polizei weg war, habe sie vorne im Lokal Max F. angetroffen, der völlig fertig am Tisch saß. Er habe zu heulen angefangen und gesagt, er habe dem Mädchen ja nichts tun wollen, aber es habe sein müssen, sie hätte uns sonst verpfiffen. Die Zeugin schließt daraus, dass er über Laura C. reden muss. Max F. streitet aber vor Gericht ab, dass das Gespräch stattgefunden hat. Die Zeugin sagt noch etwas. Franz H. habe häufiger junge Frauen oder Mädchen ins Lokal gebracht.
Dann haben die da auch ja drüber aussagen können, oder?
Nein, das Gericht ist da schon nicht mehr drauf eingegangen. Denn es waren nur noch 2 Tage für die Beweisaufnahme vorgesehen. Das Urteil scheint also schon gefallen zu sein. Im Prozess ist Hans Holzheider von der SZ auch noch eine Sache besonders aufgefallen.
Der Richter war halt kein Mensch mit sehr großem Einfühlungsvermögen. Ne? Also als die Mutter vernommen wurde, also die Art und Weise, wie die abgefertigt wurde, ne? Die wollte wirklich sehr gerne was über ihre Trauer und ihre Befindlichkeit sagen. Und das hat er alles abgewürgt und hat gesagt, er will halt wissen, was sie anhatte und welche Farben ihr Rucksack hatte und sowas.
Dann am 20. Oktober 1993, also knapp 6,5 Jahre nach der Tat, Max F. wird wegen Mordes zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Georg R. und Alfred B. wegen Beihilfe zum Mord und auch wegen Trunkenheit zu 5 bzw. 8 Jahren. Georg R. bekommt eine geringere Strafe, da er als Zeuge aussagte. Alfred B. war bei der Tat noch nicht volljährig und wurde deswegen nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. Alle 3 bekommen wegen Trunkenheit mildernde Umstände. Franz H. bekommt das nicht. Er hat seit Jahren keinen Alkohol mehr getrunken. Er bekommt deswegen 12 Jahre Haft. Hans Holzheider von der SZ ist bei der Urteilsverkündung aber noch etwas besonders in Erinnerung geblieben.
Ich erinnere mich wirklich daran, wie der Richter das Urteil verkündet hat und dann, ich weiß es jetzt nicht mehr wörtlich, gesagt hat, nach Sachlage liegt sozusagen die sinnvolle Lebensführung in Ordnung und Disziplin und christlicher Ethik. Also sowas in seiner Urteilsbegründung zu sagen und dann auch mit der Vorbemerkung nach Sachlage, das war schon eine Besonderheit.
Der Fall ist gelöst, aber wir wollen noch über ein paar interessante Details sprechen. Und zwar gab es auch Probleme bei den Polizeiermittlungen. Bei der Sicherung des Tatorts wurden viele Spuren schon vor Eintreffen der Spurensicherung durch Kollegen verwischt. Und es gab auch noch weitere Probleme im Verlauf der Ermittlungen. Es gab keine Tatzeugen, keine Tatwaffe, ein fremdes Haar an der Leiche war nicht zuzuordnen. Eine frische Zigarettenkippe am Fundort konnte man auch nicht direkt zuteilen. Und die Tatzeit musste geschätzt werden.
Außerdem sind noch weitere Fragen offen geblieben. Was genau passierte zwischen dem Aufbruch an der Raststätte in Hamburg und dem Fund der Leiche in Eichstätt? Wie ist Laura C. nach Eichstätt gekommen? Warum waren an ihrem Körper keine Kampf- oder Schleifspuren zu erkennen? Und auch, warum waren keine Spuren im Auto? Und warum vertuschte Franz H. eine Tat, mit der er überhaupt gar nichts zu tun hatte?
Heute gibt es in Eichstätt nichts mehr, was auf den Fall Laura C. hindeutet. Der Parkplatz an der Bundesstraße 13 ist einem Kreisverkehr gewichen. Die Halle, in der sich die einst verruchte Kneipe Bananas befand, wurde abgerissen. Heute steht da ein Hotel.
Die Erinnerungen in den Köpfen vieler Eichstätterinnen und Eichstätter sind heute verblasst. Das Bananas war für viele eine Art Parallelwelt. Und auch die vielen offenen Fragen stören heute niemanden mehr. Auch heute ist sich der damalige Hauptkommissar Dieter Wermuth sicher. Er sagt, im Ganzen gesehen gibt es keine Zweifel. Es waren die richtigen Leute.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge. Was denkt ihr? Waren es die richtigen Leute?
Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und bis zur nächsten Folge.
Das war Aktenzeichen Altmühltal, ein Podcast der Eichstätter Journalistik. Recherchiert und produziert von Lea Brugger, Simon Mühlbacher, Sarah Schreier und Lukas Verdross. Technische Unterstützung von Michael Kohl. Weitere Podcasts gibt es auf eichstätt-podcast.de und auf Spotify unter In einem Eichstätt vor unserer Zeit.